Die Woche habe ich was gelernt von einem jüdischen Christen. Und er ist Musiker, er lebt in Jerusalem. Und dem bin ich vor kurzem über Instagram begegnet. Ich habe seine kurzen Clips angehört. Und ich war berührt von dem, wie er, weil er als Jude Hebräisch fließend kann und total versteht, was er sagt und was da steht und auch das lesen kann. Und er hat so, macht sich zur Aufgabe, in ganz kurzen Clips einzelne Worte oder Konzepte aus dem Hebräischen heraus zu erklären und darzulegen. Und wir kennen ja das Wort Yahweh. YHWH geschrieben. Eigentlich heißt es nicht Yahweh, sondern es ist nur YH und der WH. Und es heißt eigentlich das, was ich jetzt mache. So wird Gott beschrieben. Das Yahweh, das hat der Mensch reingebastelt. Aber es ist der Odem Gottes, es ist der Atem. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann lesen wir, dass Gott selbst jedem Menschen das Leben geschenkt hat. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, dem Gott nicht das Leben geschenkt hat. Wenn du atmest, sprichst du den Namen Gottes aus. Was für eine Herrlichkeit. Und wisst ihr, diesen Jasir Levi, den dürft ihr alle erleben. Wir haben an Ostern, haben wir in der Woche, da wussten wir, dass der Gott, der Leben haucht, dass er gestaltet unsere Osterwoche so, dass wir einen Sederabend feiern und da laden wir uns diesen Jasir Levi ein, per Zoom. Er wird uns dann an der Leinwand erscheinen, Gott sei Dank, und wird, weil es ein bisschen teuer ist, für einen Abend von Israel hierher zu fliegen, aber wird er uns diesen Sederabend erklären, der Abend vor Passa. Und vielleicht und ganz sicher wird da so einiges an Wertvollem für uns alle drin sein. Und ich freue mich da schon drauf, weil es einfach angenehm ist, diesem Gott, der atmet und der dir Atem, Leben geschenkt hat, zu begegnen. Wir sind ja alle miteinander im Lukas-Evangelium bis Ostern. Das Lukas-Evangelium, Daniel, letzten Sonntag, ich möchte es nochmal sagen, ich war so berührt von deiner Predigt und das ganze Konzept von Jüngerschaft. Und ich finde es einfach toll, wie Gott in dich hineingeatmet hat und wie du Gott ein- und ausatmest. Einatmen, ausatmen. Empfangen und geben. Nochmal vielen Dank. Jesus lädt uns ein. Im Matthäus-Evangelium wird es berichtet, da sagt Jesus zu den Leuten um ihn herum, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Kontext, wo Jesus dieses Wort hineinspricht, da geht es tatsächlich um das von Religiosität beladene Leben. Jesus macht frei von religiös beladenem Leben, von Gesetzen, so muss es und so darf es nicht und überhaupt. Wenn wir Gott einatmen und ausatmen, wenn wir Gott leben, wenn Gott in uns lebt, in ihm leben, Paulus sagt, in ihm leben, weben und sind wir, dann brauchen wir diese religiöse Anstrengung, diesem Stress brauchen wir nicht mehr folgen, weil der Geist Gottes in sich genau das Richtige tut. Und wenn wir diesen Geist Gottes, wenn wir mit ihm leben, in ihm leben, weben und in ihm sind, ihn einatmen und ausatmen und da zu Jesus kommen, dann macht er uns frei von jeglicher religiösen Last, von dem ganzen Druck. Aber er sagt hier ein Wort, lernt von mir. Und das Wort lernen bedeutet anwenden, also tun und üben. Weil unser Leben, auf unserem Lebensweg haben wir uns so viele Dinge angeeignet, die aufgrund von falschen Wahrnehmungen und falschen Voraussetzungen sich in unserem Leben etabliert haben. Die Bibel nennt es Zielverfehlung. Wenn wir in der Zielverfehlung leben, dann bauen wir dann das falsche Gebäude, setzen aufs falsche Pferd, rennen in die falsche Richtung, vergeuden die Kraft, die Gott uns gibt. Mit jedem Atemzug, wo wir ihn ein- und ausatmen, vergeuden wir, wenn wir in die falsche Richtung gehen. Deshalb sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also durch Üben und Anwenden und dann steht da noch, sich daran gewöhnen, dass das unsere neue Gewohnheit wird, Gott zu beobachten, ihm auf die Finger zu gucken, in seiner Nähe sich aufzuhalten, an ihm dran zu sein, miteinander und dann beobachten, was macht denn dieser Jesus? Er sagt, lern von mir, wende an und übe das ein in deinem Leben, dass es wie das Atmen, ein Automatismus wird in deinem Leben, dass du gar nicht anders willst. Das wollen wir doch sowieso nicht. Eigentlich will kein Mensch daneben laufen. Eigentlich will kein Mensch sich in die Irre hineinbegeben. Sondern wir wollen doch, wir sehnen uns doch nach einem Zuhause. Also durch Anwenden und Üben lernen und sich daran gewöhnen, sagt Jesus. Lernt von mir. Und dann was lernt man denn da? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden. Diese aufgescheuchte Seele, die so dringend sich nach Gottes Gegenwart sehnt und sucht und eine Zufriedenheit, eine Geborgenheit und ein Zuhause, ein Ankommen erleben möchte, findet's in ihm. Und dann sagt Jesus im Johannesevangelium im 5. Kapitel, Vers 19 und 20, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Lernt von mir, sagt Jesus. Wende an, gewöhne dich daran und übe das. Was? Das gleicherweise, was der Vater tut, das tut auch Jesus. Und dann sagt Jesus, wird uns auch im Johannesevangelium berichtet, im 20. Kapitel, da sagt dann Jesus, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wow. Einatmen, ausatmen, zu ihm kommen, von ihm lernen, durch Anwenden, durch Üben und sich daran gewöhnen. An Gottes Gegenwart, an Gottes Nähe, daran gewöhnen, an seine Herrschaft, daran gewöhnen, aus dieser Gewohnheit heraus zu leben. War das nicht auch unsere Gebetszeit, dass wir in den Tempel Gottes ziehen, in den Vorhof Gottes uns begeben, dass wir unsere Gewohnheiten einüben, in Gottes Nähe zu sein? Er verlässt uns nicht, er ist da. Aber unsere Gewohnheit sollte sich auf ihn richten. Und jetzt den Text aus Lukas-Evangelium. Wir sind ja im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, was will uns Jesus in diesem, in diesem Abschnitt beibringen? Was können wir von ihm lernen, wenn wir den Text jetzt anschauen? Gibt es auf dem Beamer, wunderbar, auf der Leinwand. Wenn wir diesen Text uns anschauen, wenn wir uns in diesen Text hineinbegeben, hineinschlüpfen, wenn es unsere Geschichte wird, was lernen wir von Jesus? An was können wir uns, darf sich unsere Seele, unser Sein, unsere Lebensgestaltung gewöhnen, wenn wir diesen Text lesen? Einige Zeit später ging er nach Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge begleitete ihn. Als er sich dem Stadttor näherte, wurde gerade ein Verstorbener herausgetragen, der einzige Sohn einer Mutter, einer Witwe. Viele Menschen aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Witwe sah, wurde er von tiefem Mitgefühl ergriffen. Weine nicht, sagt er zu ihr. Dann trat er an die Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Junger Mann, ich befehle dir, steh auf, sagt er zu dem Toten. Da setzte sich der Tote auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Angst und Ehrfurcht gepackt. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Heute hat Gott sein Volk besucht. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im ganzen jüdischen Land und darüber hinaus. Was für eine wunderschöne Darstellung, Geschichte, die aufgeschrieben wurde über Jesus. Wer ist unser Gott? Was können wir aus dieser Erzählung raus über Jesus lernen? Was können wir aus dieser Geschichte raus in unserem Leben für Gewohnheiten angewöhnen, etablieren, kultivieren, drüber nachdenken, umsetzen? Welche Botschaft darf unser Leben, unser Herz transformieren? Dich und mich. Also lernen durch Anwenden, Üben und sich daran gewöhnen. Sich von Jesus transformieren lassen. Was war da? Der Trauerzug kam aus der Stadt heraus, aus der kleinen Stadt. Die liefen den Berg runter. Jesus kam mit seinen Jüngern und mit einer großen Menschenmenge dem ganzen Trauerzug entgegen. Und in dieser Geschichte, Jesus, ich habe das ja vorhin erwähnt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieses Mal, in dieser Situation, der Antrieb Jesu, da hineinzutreten, da wirksam zu sein, war seine Barmherzigkeit. Er hat bis dahin etwas getan, was er noch nie getan hat. Und niemand hat sich das vorstellen können. Er tritt diesem Trauerzug entgegen. Jesus nimmt die Mühe auf sich. Er geht von Jerusalem weg und geht nach Nain. Er geht den Berg hoch. Vorhin habe ich gelesen, ich tue nichts, sagt Jesus, was ich nicht den Vater tue. Oder ich tue, was ich den Vater tun sehe. Jesus tut nur das, was er den Vater tun sieht. Ups. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ist egal. Finde ich schön. Jesus tat nur das, was er den Vater tun sah. Ich habe die Predigt eh im Kopf. Aber manchmal geht man zurück und holt sich ein bisschen Sicherheit. Er ging nach Nein. Warum? Wofür? Aus welchem Antrieb raus? Weil er gesehen hat, dass der Vater nach Nein geht. Er tat nur, was er sah, was der Vater tut. Dann ging er wohl auch dahin, weil er gesehen hat, dass der Vater dies tut. Jetzt habe ich wieder. Er begegnet diesem Trauerzug, weil er gesehen hat, dass der Vater diesem Trauerzug begegnet. Wer läuft vorne weg in dem Trauerzug? Die Witwe. Damals eine Witwe zu sein, war echt schwer. Damals eine Witwe zu sein, wurdest du gesellschaftlich mit Scham belegt. Weil man hat gesagt, diese Frau ist verantwortlich, dass Tod in die Familie, in das Dorf kam. Und Jesus tritt diesem Trauerzug entgegen. Diese Frau musste vorneweg gehen in diesem Trauerzug. Und alle sind ihr hinterher. Und ich weiß nicht, wer, wie, was gedacht hat, mit wie viel Finger auf sie gezeigt wurde. Jetzt war nicht nur ihr Mann gestorben, sondern jetzt war es auch noch ihr Sohn. Sie war ja schon Witwe. Sie hat ja schon Tod in die Familie, ins Dorf gebracht, in die Umgebung, in die Nachbarschaft. Sie ist verantwortlich. Da muss wohl Böses sein. Das war die Last. Und dann stirbt auch noch ihr Sohn. Es gab damals keine Rentenkasse. Es gab die Familie. Das war ihre Versorgung. Es war echt eine verzweifelte Ausgangslage. Die Frau wusste, was es bedeutet, beschämt zu sein, einsam zu sein, ausgestoßen und ohne Kontakte. Das war ihre Situation. Wie krass. Und jetzt die Herrlichkeit Gottes. Einatmen und ausatmen. Jahwe, Jesus, der Sohn Gottes, weil er den Vater sah, der auf die Witwe zugeht, der sagt, komm auf mein Bub. Jesus, renn mal jetzt nach Nein. Da gibt es eine Witwe, die braucht ganz dringend. Ganz dringend. Meine Berührung. Und Jesus geht dahin. Das ist das, was wir von ihm auch lernen können. Er wurde von Barmherzigkeit bewegt. Er war dem Vater gehorsam und ging dahin. Er ging den Berg hoch und hat seine ganzen Jünger mitgenommen. Und Jesus tritt diesem ganzen Schmerz der Frau entgegen. Oder er begegnet der Frau in diesem Schmerz. In all ihrer Verzweiflung, in all der Trauer, in all der Scham, in all der Anklage und der Verzweiflung, der Einsamkeit und dem Gespött. In all der Demütigung, in der öffentlichen Demütigung, da vorne wegzugehen. Geht Jesus hin, von Barmherzigkeit bewegt, weil er den Vater sah, dass er genau dorthin geht. Und dann sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. in all den Schmerz, in all die Scham, in all die Einsamkeit, in das ganze Gespött. Wir haben das ja, den Spruch, gell? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und Jesus tritt da mitten hinein. Jesus steht da hinten. An dem kommt jetzt keiner mehr vorbei. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. So sende ich dich. Mitten rein. Nicht in die heile Welt, nicht auf die rosarote Wolke, nicht aufs Happy End im Hollywood-Film, sondern mitten hinein in die entsetzliche Situation dieser Frau. Wann brauchen wir diese Begegnung? Wann werden wir durchs Dorf getrieben? Wann werden wir mit Scham und anderen Dingen belastet, angegriffen, ausgestoßen, jeglicher Kontakt uns versagt? Oder wann untersagst du dir das selber? Was macht Scham mit uns? Was macht Scham aus uns? Ganz am Anfang in der Bibel können wir sehen, wie Adam und Eva, als die erste Zielverfehlung sich erlaubt haben, haben sie sich so geschämt vor Gott, dass sie sich versteckten. Und genau das ist das, was uns passiert. Wenn Scham uns berührt, sei sie berechtigt oder von außen auf uns gelegt, dann verstecken wir uns, weil wir mit dem Gefühl gar nicht umgehen können. Und Jesus, Gott selber, kommt und begegnet uns. Die Witwe hat ihre Zukunft und ihre Hoffnung verloren. Die hat nichts mehr gehabt. Zuerst ihren Mann und dann ihren Sohn. Wenn Gott kommt, dann steht Hoffnung auf. Wenn Gott kommt, dann stabilisiert sich dein Innenleben. Und Jesus ist da. Jesus ist da. Und dann sagt Jesus wiederum, lernt von mir, übe ein, mach dir es zur Gewohnheit. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. In dieser Barmherzigkeit, in dieser Bereitschaft, mitten hineinzutreten in den Konflikt. Und zwar in den Konflikt, wo alle sich bücken, Steine aufheben wollen und werfen wollen. Da sendet Gott uns hin. Von Barmherzigkeit bewegt. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Und dann macht Jesus das Unfassbare. Er sieht die Witwe. Und er spricht sie an, weine nicht. Und dann berührt er den Sarg oder die Bahre, wo er drauf lag. Der lag so drauf, dass man ihn gesehen hat. Und aus der jüdischen Zeremonie, diejenigen, die sich da auskennen, man durfte Tote nicht berühren. In dem Moment, wo du den Toten berührt hast, oder das Tote, auch Tiere nicht, dann wurdest du unrein. Jesus läuft schnurstracks drauf zu, spricht die Witwe an, stoppt den Zug, bringt das ganze Theater mal zum Stillstand für einen Moment und sagt, hey Leute. Und dann spricht er mit der Frau. Der macht lauter Dinge, die kulturell No-Gos sind. Warum? Er hat gesehen, was gerade tut. Er hat gesehen, was Gott der Vater tut und deshalb hat er sich aufgemacht und ging dahin. Wie mich der Vater sandte, so sende ich euch, sagt er. Dann berührt er den Jungen und nicht er wird unrein, sondern der Junge lebt. Jesus nimmt nicht die Unreinheit, sondern Jesus gibt ihm das Leben, weil Leben von ihm fließt. Und wo ein Fluss fließt, kann nichts entgegenkommen. Wo eine Kraft von dir fließt, kann dich nichts berühren. Jüngerschaft. Ich tue alle Zeit den Willen meines Vaters. Was ich sehe, was er tut. Jesus sieht und Jesus spürt. Jesus lässt sich von dem, von der Situation berühren. Er fühlt, er hat Empathie und nicht bloß ein guter Spruch auf Lager. Und dann handelt er und stoppt das ganze Theater. Er spricht zu der Frau und sagt, weine nicht. Wie kraftvoll muss wohl so ein Wort sein von dem, der sagt, ich und der Vater sind eins. Wie kraftvoll muss wohl so ein Wort sein von dem, der von Anfang an der Schöpfung dabei war, weil er Sohn Gottes ist. Wie kraftvoll ist wohl dein Wort, wenn du in seiner Sendung, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte, in seiner Kraft unterwegs bist und da hineintrittst, wo Menschen ihn am dringendsten brauchen, nämlich da, wo es weh tut. Jesus berührt. Jesus berührt. Wo brauchst du heute? Wo brauchst du Gottes Berührung? Wo brauchst du diesen Touch, diese Berührung Gottes, die dir Leben schenkt? Wo brauchst du diesen Austausch? Wo liegst du tot auf dieser Bahre und alle lachen dich aus? Oder gefühlt, wo schämst du dich? Jesus sagt, stopp, stopp. Halt! Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und lernt genau das von mir. Das Geheimnis Gottes ist immer noch seine Liebe. Das Geheimnis Gottes, die Geheimnisse, die Mysterien im Himmel sind immer noch die Liebe des Vaters. Wie kann jemand, der so gerecht, so sündlos, so einwandfrei, so makellos, so hyperrein Dinge tun, die man doch gar nicht darf. Weil er wusste, nicht das, was vor mir liegt, beeinflusst mich, sondern der, der mich sendet, verändert die Welt. Jesus sieht. Wir haben es als Jahreslosung. Du bist ein Gott, der sieht. Dann weckt er den Toten auf und faszinierend ist, er gibt ja nicht nur dem Jüngling das Leben zurück, er gibt der Witwe das Leben zurück. Überleg dir mal, wie herrlich dieser Moment ist. Du denkst, dein ganzes Leben ist futsch und zwar komplett. Am Ende und dann kommt Jesus und gibt dir das zurück, und zwar so zurück, dass es keiner übersehen kann. Es ist doch schön, oder? Wenn ich mir das vorstelle, also ich will mir das nicht vorstellen eigentlich, aber den Schmerz, Tod zu erleben, ist schon gruselig. Ich habe unser zweites Kind in der Margarinedose zum Arzt gebracht, weil sie in der Toilette drin war. Ich weiß, wie schmerzhaft es war. Dann 2 Wochen später war ich im Gottesdienst, das war in Kanada vor etlichen Jahren. 2 Wochen später war ich im Gottesdienst. Und dann kam Jesus und hat mal kurz den Himmel geöffnet. Nur mal kurz mich reingucken lassen, was das so ist. Dann war mir's, wie wenn ein erwachsener Sohn neben mir steht und wie wenn Gott zu mir spricht und sagt, Ralf, das ist dein Sohn, das ist Johannes. Ich habe dem Schmerz, bin ich begegnet. Ich durfte ihn loslassen. Und dann das Faszinierende. Jesus gibt der Frau ihren Sohn zurück. Wie mich der Vater sendet, so sende ich dich. Von Barmherzigkeit angetrieben oder von Barmherzigkeit gefüllt. Mitten hineintreten in den Ort des Konflikts. Die Liebe Gottes voll schenkend den Menschen begegnen. Ohne Beschämung, ohne Anklage, ohne ach, hättest doch und warum überhaupt, was fällt dir eigentlich ein? Stoppt er den Zug, spricht mit der Frau, heilt, weckt ihren Sohn auf, bringt ihr Leben in Ordnung, sorgt für die Zukunft, dass Versorgung gewährleistet ist. Und jetzt stell dir vor, jeden Tag, ich glaube die Frau, ich könnte mir das so vorstellen, wenn die dann am nächsten Tag zum Einkaufen ging, hat sie zu ihrem Sohn gesagt, sein Name wird nicht genannt, nennen wir ihn Ben, ein bisschen jüdisch, hey Ben, komm, wir gehen einkaufen. Und dann läuft sie mit ihrem Sohn einkaufen. Und dann geht sie auf den Markt. Und jeder sieht die Mama mit ihrem Sohn. Und jeder weiß, da war doch jemand gestern da, der hat das Leben dieser Frau wiederhergestellt. Der hat sich offenbart als Gottes Sohn und hat etwas getan, dass nachher das ganze Volk Gott pries und gesagt hat, Gott hat sein Volk nicht vergessen und sein Volk besucht. Jesus stellt dein Leben wieder her. Vorher hört er nicht auf. Und dann geht es erst richtig los. Und dann gehst du auch mit deiner Mama auf den Markt, dass jeder sieht, dass Jesus der lebendige Gottes Sohn ist, der alles umkehrt, der alles übertrifft, der jede Erwartung, der unbeschreiblich, unermessliche Güte hat. Und diesem Jesus dürfen wir jetzt begegnen. Mit diesem Jesus dürfen wir leben, weil er gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Was für eine Herrlichkeit Gottes. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und jetzt kannst du deinen ganzen Katalog vor dir runtersausen lassen. Und Jesus sagt, stopp, stopp. Weine nicht. Jüngling, steh auf. Und er gibt dir wieder zurück, was du verloren hast. Amen. Wollen wir miteinander beten?